Yes, Leute, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des besten Podcasts in Spotify drin, wie Max jetzt sagen würde. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben einen Gast am Start. Ich glaube schon auf vielen Podcasts mit dabei gewesen in Deutschland und das erste Mal jetzt auch bei uns, den lieben. Du musst mir gleich erklären, woher El Presidente kommt, ob das einfach nur random von Hendrik ist oder ob das irgendeine Bedeutung hat. Auf jeden Fall den lieben Tim, unseren BVDK-Präsidenten. Ja, Tim, wie geht's dir?
Ja, danke, gut. Und ich glaube, das war einfach nur irgendwie random, hat das irgendwer gesagt mal. Mit dem El-Präsident.
Ich sehe das immer nur bei Hendrik und ich habe das irgendwie auch schon mittlerweile angefangen zu übernehmen. Ich weiß aber wirklich nicht, woher.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Ja, für mich bist du einfach Captain. Irgendein Instagram-Handle wahrscheinlich.
Ja, das ist auch älter, das mit dem Captain. Das war wegen Kunden unserem Verein und so und weil ich vorher bei der Bundeswehr war und da war ich ja Hauptmann und das war ja Captain.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob das noch aus der Bundeswehr kommt, das Captain.
Genau.
Ja, okay.
Und damals 2017 in Tisted, der mein erster internationaler Wettkampf, da hat der Sebastian Preine immer gesagt, ich wäre Kapitän Deutschland. In Referenz zu Captain America.
Ah.
Und das war auch irgendwie so, das spielte da alles so ein bisschen mit rein.
Okay, I see. 2017, ey, ja gut, da hatte ich mit Powerlifting noch nicht am Hut.
Ich auch gar nichts. Da hab ich gefühlt noch in die Windeln gemacht.
2017 was habe ich denn da gemacht? Bodybuilding.
Ja.
Da habe ich Bodybuilding gemacht.
Ja. Wie lange machst du jetzt schon Powerlifting, Tim?
2011, 12, so, ja.
Boah, das ist crazy.
Also ich hatte am Anfang immer nur Einzelwettkämpfe gemacht. Also ich glaube, an der Uni habe ich damals so ein Sportfest, da haben wir so ein Gewichtheben und Kraft-Dreikampf-Wettkampf gemacht. Und da habe ich, was habe ich, da habe ich gebeugt 190 mit so Klett-Wraps. Kennt ihr die? So wie so Knie-Wraps, aber mit
Klettverschluss.
Ja,
die kenne ich auch.
Ja. Dann Bankdrücken 110 und Kreuzheben 250. Damals haben schon gesagt, ey, du kannst ganz gut heben. Und dann habe ich mir irgendwelche Einzelwettkämpfe im Kreuzheben gesucht. Und damals gab es im BVDK noch gar keine RAW-Kreuzhebe-Einzelwettkämpfe. Gibt es ja jetzt auch kaum.
Mhm.
Da habe ich erstmal Einzelwettkämpfe gemacht. Und erst auf dem Bamble 2014 war mein erster richtiger KDK.
Das ist krass, diese Bamble-Zeit ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Also da war ich, glaube ich, auch noch nicht im Sport. Das ist irgendwie so ein mythenumwogener Wettkampf. Den gibt's aber nicht mehr, oder?
Nee. Ist also der Achim Kircher, der hat den Bamble ja quasi erfunden damals, in Mitte der 2000er, weil er gesagt hat, mit dem Equipment, das ist doch alles viel zu extrem und weg mit dem Zeug. Und das war der allererste Wettkampf weltweit mit Neopren-Sleeves.
Ach, krass.
Also der hat das quasi erfunden, weil der erste IPF-Wettkampf war erst 2011 oder 12 oder 13 sogar. In Deutschland der erste, ich meine 2011 oder 12 auch in Berlin, Deutschland, Cup Raw. Und da fing das erst so richtig an. Vorher gab es dann nur Equipped.
Also sind wir Deutschen eigentlich die Erfinder von Raw, wenn man so will?
Wenn man so will. Es gab halt vorher schon so Abwandlungen, so ganz Knie ganz nackt und sowas, aber mit den Sleeves und so wüsste ich jetzt nicht, was älter ist. Also ich glaube, es haben schon immer mal wieder Leute RAW was gemacht, aber so, das ist so, dass man das festlegt. Da gab es die Zwei-Finger-Regel. Du musstest die Sleeves mit zwei Fingern hochziehen können.
Ach, okay.
Und 2014 kamen die SPD-Sleeves raus. Und das war ja dann, oh nee, die sind doch viel zu extrem. Ich weiß nicht, ob wir die erlauben. Also die originalen SPDs, yeah, ne? Yeah. Also von Stiffsleeves überhaupt noch nicht zu reden.
Yeah.
Also das waren schon wilde Zeiten, ja. Und der Achim Kircher hat bis 2014 diesen Bamble gemacht. Das waren 10 Wettkämpfe, 10 Jahre lang. Und danach hat der Olaf Nimmerfroh in Großzimmern, also hessischer Verein ist das, der hat den dann fortgeführt als Bamble 2.0. Und den hat er aber, ich glaube, dreimal gemacht nur. Und da war er komplett ohne Sleeves.
Okay.
Und
wie war denn das? Was hat man da für Neopren-Sleeves genommen?
Also Rehband, hier die blauen Rehband.
Ach so, okay.
Ja, gut. Klar. So, ne?
Also, ja, die so groß sind wie Ellenbogenstülpen.
Ja, die sind relativ kurz, ne? Also ich hatte auch noch welche, die habe ich meinem Kumpel geschenkt, der hat ein bisschen Knieschmerzen, sage ich habe genug andere. Die sind aber okay, also so für so normales Training
Ja, okay, klar.
fand ich die eigentlich immer okay. Die wärmen halt das Knie, machen halt keinen Rebound oder so, ne?
Nee, gar nicht.
Ja.
Ja, gut, mit den Stiff-Sleeves jetzt nicht mehr zu vergleichen. Aber das kam.
Ich sag mal, die alten bekannten Leute, auch ich glaube Pascal Suckow zum Beispiel oder so, die haben ja alle bei den Bembels der ihre ersten Wettkämpfe gemacht. Ne? Sascha Stendebach damals auf dem Bembel, das waren seine ersten Wettkämpfe. Ne? Also
Ja.
ich sag mal, die alte Garde in Anführungszeichen, ne, die man jetzt noch so kennt, die das irgendwie schon voll lange machen, die haben alle auf dem Bembel die erste Wettkampfluft geschnuppert häufig. Und
Ja,
dann
deswegen ist
kam,
das so sagenumwoben für mich.
genau, und dann kam Insanity. Das hat den Bembel so ein bisschen abgelöst bis 2019. Und dann durch Corona ist das so ein bisschen auseinandergegangen mit dem Insanity. Ich würde sagen,
Ja.
so zu 2017, das war so die Hochzeit, so der Schluss vom Bembel und dann kam Insanity und dann kamen schon vereinzelt andere Wettkämpfe. So freie, ne? Da gab es ja sonst nicht viele.
Ja. Das
Ja,
ist interessant.
schon, ja, mega interessant.
Ein bisschen Powerlifting-Geschichte hier in den Podcast bringen, ey.
Naja, wenn man schon so lange dabei ist, ne? Also ich meine, ich kenne ja noch ganz viele, die noch viel länger dabei sind. Aber inzwischen bin ich ja auch einer der alten Hasen. Aber
Ich
wann
weiß, bist
bist
du
du?
dann auf Equipped umgestiegen? Also das machst du ja jetzt mittlerweile auch so hier und da.
Wir waren als Verein immer in der Bundesliga schon. Also mein erster Wettkampf war ein Bundesliga-Wettkampf 2016. Also mein erster BVDK-Wettkampf. Und da habe ich
Ja.
erstmal Raw gestartet, dann Raw mit Bandagen und dann habe ich das mal so sporadisch mal so ein bisschen ausprobiert und wollte eigentlich 2019 nochmal richtig equipped angreifen, habe mich dann aber in der Schulter verletzt. Und das hat sich jetzt nochmal wiederholt. Also ich glaube, ich kann equipped ganz gut, also ich bin da recht talentiert drin eigentlich, aber meine Schulter nicht.
Ach,
Das war
Scheiße.
jetzt, also es hat sich jetzt, ich dachte damals war es Zufall einfach, ne?
Ja.
Aber ich hatte jetzt nochmal, nach der Deutschen hatte ich ja nochmal einen Equipped-Wettkampf gemacht auf der Bundesliga. Lief auch super, ohne viel Vorbereitung, aber danach direkt 6 Wochen Schulterschmerzen gehabt. Und jetzt habe ich für mich deswegen entschieden, also bis auf vielleicht Kreuzheben mal so aus Spaß oder mal Kniebeugen mit Bandagen oder so vielleicht mal aus Spaß, lasse ich das erstmal wieder weg. Das ist leider, ja, das mag mein Körper nicht so. Aber ich habe es vor allem Raw gemacht. Ich bin ja auch in Raw-Kader gekommen damals, ne?
Da kann ich
Damals
mich nämlich noch dran erinnern, als ich angefangen habe, habe ich dann so die deutschen Meisterschaften, so die Leaderboards angeguckt. Und da kam dann dein Name das erste Mal so in mein Universum. Wenn ich nämlich geguckt habe, ha, ja, wer macht denn da vorne mit bei der deutschen Meisterschaft in der 105er? Ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, du hast auf irgendeiner DM mit 7,75 gewonnen oder so.
Ja, 2019 war das, ja.
Ja, genau, da habe ich angefangen, 2019.
Genau,
Da war
gegen
das.
Friedrich war das, ja.
Und
Gegen Friedrich.
da war es dann so, okay, that's the goal now. Ich muss 7,75 machen. Hast du immer
Genau.
geschafft,
Ich
du
habe immer nur
warst
gewonnen,
jetzt.
wenn ich habe immer nur gewonnen, wenn Konrad nicht mitgemacht hat. Also.
Ach, war das damals schon so ein Ding, Alter?
Ja, wenn Konrad mitgemacht hat, hatte ich keine Chance. Und ich war ja so dumm, Konrad war immer in der 93er und ich sage, Konrad, warum gehst du eigentlich nicht in die 105er? Und dann hat er das wirklich gemacht. Und ich denke, na verdammt, warum habe ich dir das gesagt? Naja, ich mag Konrad, das ist ein geiler Typ.
Ja, der ist super. Der ist
Ja,
super. Ich bin ein bisschen traurig, weil er hatte mir eigentlich versprochen, dass wir nochmal zusammen auf einer DM starten.
in den Qualis.
Weil er hat jetzt aber dann, Mike, wann war dein Wettkampf, die LM im Juni, nee, im September?
Ja, im September war das.
Im September, da war er dann auch vor Ort und dann meint er so, ja, Maxi, du, das wird leider doch nichts. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich so, nein, weil
Ja.
das, die Konrad-Story
Officially
habe ich
retired.
nämlich, die Konrad-Story habe ich nämlich auch. Die zieht sich auch durch meine DMs. Er war auch immer, hat uns Jungspunde in Anführungszeichen immer lang gemacht. Das war schon echt stark. Ja, und
Ich
dann
finde es
kam
ja auch
meine,
geil.
so ein bisschen meine Verletzung und dann habe ich ausgesetzt und dann hat er gesagt, ja, aber du musst schon nochmal wiederkommen. Da habe ich gesagt, ja, verspreche ich dir auf jeden Fall. Und dann wollten wir eigentlich zusammen starten, aber daraus wird jetzt dann wohl leider doch nichts.
Ja,
Ich
ich
hatte
finde es halt
aber
immer
auch.
keinen Kontakt mehr mit ihm, ne?
Ja, ich finde es halt so geil, dass er ja auch seinen Peak hatte dann. Ich weiß nicht, wann das war, vor 2 Jahren oder so,
Ja,
wo es einfach nur so geisteskrank nach oben ging. Ja, aber Tim, bei der DM machst du mit dieses Mal, oder?
Ja, ich mach mit. Es ist auf jeden Fall geplant. Also wenn ich irgendwie mein Knie schlimmer wird, ich habe so ein bisschen Entzündung, Es ist schon wieder besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Ist eigentlich geplant, ja. Ich wollte sogar 120 starten.
Was wiegst du
Gerade.
gerade? Was wiegst du gerade?
100, knapp 112.
Ach
Ich
krass,
hatte halt
okay.
so, bei der Deutschen war ich davor übelst leicht, wegen der hier Ausrichtung von der Jugend Junioren und so, ne? Und dann hatte ich aber irgendwie so, war so über Weihnachten und so in so einem Flow drin. Da war ich dann schon so bei 110 und dann habe ich dem Hendrik gesagt, also für die es nicht wissen, ist mein Coach, habe ich gesagt, ach, ich lasse es jetzt mal so bis Februar laufen und esse einfach so und gucken wir mal, was wir dann wiegen, ob sich das dann lohnt. Und jetzt sage ich so mit 112, also ich müsste ja jetzt schon anfangen abzunehmen, dass ich so auf 109 komme vom Cut. Und da habe ich mir gedacht, wahrscheinlich macht es für mich platzierungstechnisch gar nicht den großen Unterschied, gerade wenn ich noch ein bisschen draufpacken kann. Und ich habe gesagt, ach, why not? Und also habe mich jetzt auch erstmal für die 120 wieder angemeldet. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie auf dem einen Schlag nochmal 3 Kilo verliere, bleibe ich auch dabei.
Ja,
Ja.
ist ja geil, dann battlest du dich mit Titus um Heben. Stimmt.
Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube, da habe ich zu viel Schiss vor, dann irgendwie mega viel aufzuheben. Aber so, ich denke, so Richtung 340, also 37, 40 könnte es schon gehen, wenn die Vorbereitung gut läuft und ich nicht irgendwas im Rücken kriege.
Ja, saugeil.
Ja, ob es für 800 reicht, weiß ich nicht. Aber viel drüber glaube ich nicht, dass wir uns das trauen. Ne? Gerade weil man, ich kann nicht so schwer beugen. Das heißt, es ist jetzt so ein bisschen Ratespiel, was geht. Also ich merke, ich werde stärker in allen Übungen durch das Gewicht. Aber es ist halt, wenn du nicht dann testest, ist das halt schwer. Ne? Also in einmal so ein random ersten Wettkampf in der höheren Gewichtsklasse. Ne?
Ist das der
Ja.
allererste in der 120er dann für dich?
Im Prinzip schon. Also ich habe mal einen Equip-Wettkampf damals gemacht in der 120er mit 111 oder so. Und das war nicht mal mein bester, weil mir dann die Sachen nicht mehr gepasst haben, weil ich zu viel zugenommen hatte. Und damals, mein bestes Total hatte ich tatsächlich auf einem Bembel mit 106, weil damals gab es nur die Klassen minus 100 Kilo und plus 100 Kilo. Oder 90, ne, 93 war es, glaube ich, oder? Irgendwie sowas. Und da war ich eben der Plus. Und da ging es auch nur um Total. Und da hatte ich 106. Da hatte ich bisher tatsächlich mein bestes Total mit 7,775.
Wie lange ist das jetzt her?
Das war 2017.
17.
Meine Hebebestleistung steht auch immer noch seitdem. Das waren
Die war
3,325.
auch auf dem Wettkampf, oder wie?
Genau.
Okay.
Also habe ich ohne Sleeves gebeugt. 2,270 oder 2,72.
Alter
Das
Schwede.
ist schon eine Boah.
172,5 gedrückt und 332,5 gehoben. Genau, das waren, ja, das war bisher mein bester Wettkampf im Total. Und das ohne Sleeves.
Ja,
Also,
krass.
aber im Bankdrücken habe ich dann verloren. Also diese Verletzung, die ich hatte, dann 2019, war vor allem Schulter. Und dann war Corona. Also ich konnte trainieren zu Hause, ich habe extra Sachen gekauft und so, aber danach waren irgendwie 10 Kilo auf der Bank weg. Und ich weiß nicht, warum. Ich versuche mir jetzt so nach und nach die irgendwie wiederzukriegen, aber ja, also Heben und Beuge ist ja alles wieder so wie vorher, sag ich mal. Oder Beuge sogar noch besser. Aber Bank, keine Ahnung. Einfach gestrichen. Mal gucken.
Ja, nice, weil die erste Frage, die ich eigentlich auch schon direkt an dich hätte, und da bist du jetzt eigentlich schon drauf eingegangen, sind deine Ziele als Athlet. Aber ich meine, so wie sich das für mich gerade anhört, wäre wahrscheinlich nochmal vielleicht der Angriff auf die 800 ein Ziel für dich, oder?
Ja, also 800 sind nicht ganz unrealistisch, aber es wird schon eng. Da muss ich schon 9 von 9 machen, denke ich, und das muss gut laufen. Aber ich kann auch komplett essen. Also, ja. Aber die 800, die Zahl ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Also, ich habe einfach Bock, nochmal ein paar Bestleistungen zu machen. Und auch mich möglichst gut zu platzieren. Ne? Also, ich stehe auf das Battle. Also, ich weiß, ich kann nicht gewinnen. Ich meine, wenn wir Jona haben, Titus und Ben, Friedrich, ja. Hast du schon mal vier Leute?
Friedrich braucht erstmal eine Quali. Friedrich braucht eine Quali.
Ja, der macht die Quali ja jetzt nächstes Wochenende.
Okay, das
Schauen
muss
wir
das.
mal.
Ja.
Ja, er hat mit ihm
Das war
geschrieben.
neben. Ja.
Und hat sich dann noch angemeldet am gleichen Tag für die Nor Hessen Nordmitte, genau. Da machen noch
Ah,
einige
dann.
ihre Quali.
Ja, genau, das ist. Ja, da habe ich auch ein paar Trainees, da bin ich dann auch nächstes Wochenende.
Genau. Also ich gehe
Am
davon aus, dass er die
8.
Quali macht. Er ist halt mega leicht. Er hat, glaube ich, 107 gewogen. Ich weiß nicht, ob er dann genug Pace aufbauen kann, noch um Ben und Titus gefährlich zu werden. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn Jona mitmacht und fit ist, ist er nicht zu schlagen. Aber dann Titus, Ben und Friedrich dahinter, dann sind auch noch zwei, drei andere dabei, wo man nicht weiß, wie sich gesteigert hat. Aber ich glaube, das obere Feld, so die Top 5, können richtig spannend werden.
Ja.
Und ich komme dann irgendwo so kurz dahinter, so 7, 8, 9, 10 oder so. Aber ja, für jeden Platz würde ich gerne dich auflegen. Ich habe keine Begrenzung, ne? Also ich lege das auf, was ich brauche.
Ja.
Ja, nur cool. Oh, ich freue mich, also wird bestimmt cool. Wir machen ja die Frankfurter dieses Jahr. Bin auch viel in Kontakt mit dem Marco Honig aus Frankfurt. Mhm. Der war früher ja bei uns im Verein in Köln, deswegen kenne ich ihn ganz gut. Und die haben auch schon ein paar coole Sachen gefragt. Auch von unserer Deutschen jetzt, ne, inspiriert, so hier und da, wie habt ihr das gemacht, das. Und ich denke, das wird richtig cool. Also ich bin sehr gespannt.
Ja, ich finde die Entwicklung dahingehend sowieso richtig geil. Also ich meine, ihr habt wirklich die Messlatte wahnsinnig weit nach oben getrieben mit der Junioren-DM jetzt in Köln. Die war richtig nice ausgerichtet. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch auf jeden Fall gespannt, wie das so die Entwicklung angetrieben hat in den nächsten kommenden Wettkämpfen.
Also ich fand's auch cool, das haben einige Vereine uns auch angeschrieben, hey, wie habt ihr das und das gemacht? Und wir so, ja, so und so, oder was für Lumen hatten eure Lampen oder irgendwie sowas? Haben wir alles weitergeleitet, weil ich find's ja geil, wenn mehr Wettkämpfe irgendwie, und jeder macht irgendeine neue coole Sache, weißt du? Irgendwer muss halt irgendwie anfangen. Und das war ja immer so mein Wunsch oder auch unser Wunsch, ne, dass wir halt da mehr Professionalität reinbringen, gerade in deutschen Meisterschaften, weil das ist das, was den BVDK für mich ausmacht, die Deutsche. Auch das Team, der Kader und so ist wichtig, aber für mich ist die Deutsche so das macht den Verband aus. Mhm. Deutsch ist das Aushängeschild des Verbandes. So das Aushängeschild.
Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ich meine, wenn man sich das mit anderen Sportarten vergleicht, auf einer deutschen Meisterschaft zu starten, soll ja auch was Besonderes sein. Mhm. Da können wir auch gleich überleiten zu einer nächsten Frage, Mike. Wenn du eine zur, wir wollten doch auch über die Normen sprechen, oder?
Ja, ich finde das ja immer mega geil. Ich habe ja auch irgendwas von dir gerepostet gehabt, jetzt vor kurzem sogar, als du quasi vorgerechnet hast, wie diese Normen zustande gekommen sind. Und ich fände es eigentlich ganz nice, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob unsere ZuhörerInnen dir alle folgen, aber vielleicht kannst du ja einfach gerne mal so erklären, wie du auf diese, also nicht unbedingt jetzt komplett ausholen und deine Rechnung erklären, aber gerne einfach, wie diese Normen zustande gekommen sind, die jetzt aktuell da sind und warum diese Normen offensichtlich auch genau das widerspiegeln, dass es nicht ein zu hoher Anstieg gewesen ist, von dem ja auch einige mit einem weinenden Auge gesagt haben, dass es ein zu hoher Anstieg ist.
Das wird sich erstmal zeigen, wie viele wirklich melden. Also wenn wieder so wenig melden wie im letzten Jahr, wird die Deutsche, ich sag mal, relativ entspannt, ne?
Ja.
Und wir haben im Endeffekt, also ich mache das nicht allein, ich mache das mit Alex Pfaff zusammen, der ist der Vizepräsident Sport im BVDK. Ich gehe halt immer sehr mathematisch dran, ne, und versuche das möglichst gut auszurechnen. Und der Alex, der ist dann so ein bisschen der gesunde Menschenverstand so dahinter, der sagt, Moment, wenn die Norm so ist, da schaffen wir die unteren 5, müssen ja nur 5 Kilo mehr machen. Der geht so ein bisschen intuitiver da dran und dann einigen wir uns. Aber das Grundprinzip war, ich habe ja geguckt, wie viele Menschen haben die Quali. Und das waren letztes Jahr irgendwie 340. Und es haben nur 57% gemeldet und wir hatten irgendwie 180 Starter. Und wir wussten, so 210 ist wirklich so, was auf 3 Tage geht, eine absolute Obergrenze. Und das ist schon krank. Und das ist das große Problem an der deutschen Aktiven. Du weißt nicht, wie viel Prozent melden. Bei den Junioren sind es um die 90% tatsächlich.
Ach, krass.
Ja, genau. Aber die Jugendjunioren, die können doch nur da starten. Der Aktive haben ja auch teilweise Masters und Jugend und Junioren. Und die starten dann eher ja bei ihrem Wettkampf. Die meisten. Es gibt immer so ein paar Vereinzelte, die starten dann auch bei den Aktiven. Aber es machen nicht alle, gerade wenn sie keine Platzierungschancen haben und den Wettkampf eigentlich nicht brauchen. Und der weit weg ist vielleicht auch. Und wir haben damals geguckt, also ich beobachte ja jährlich, wie steigen unsere Startlizenzen, ne? Wie steigt so die Gesamtleistung. Und im Endeffekt haben wir halt die Normen so eingekürzt auf eine Zahl. Das waren, glaube ich, 154 oder so. Ich habe in meiner Insta-Story, könnt ihr das nochmal genau nachlesen. Ich habe jetzt zwar nicht alle jetzt gerade parat im Kopf. Auf 158 oder 54. Ach, Moment, ich kann noch nachgucken. Genau, also wir haben gekürzt. Die Teilnehmer quasi haben wir gekürzt von 194 auf 103. Und mit einer 30% Steigerung wären das dann 133,9, also 134 gewesen. Und die Qualis haben wir gekürzt von 343 auf 158. Das wäre mit einer 30% Steigerung 205 gewesen. Und davon dann gemeldet 70% wären auch 143 gewesen. Und die Zielquote war ja so bei 160.
Ja.
Das kommt einfach daher, dass wir mal gesagt haben, okay, in einer idealen Welt wären jeder Gewichtsklasse 10 Leute. Das wird nie gehen, weil wir haben nicht mal 10 47er zum Beispiel, geschweige denn 59er. Und es muss ja irgendwie so eine Relativpunktzahl sein, wo man sagt, okay, das ist auch irgendwie eines deutschen Meisters würdig. Und so teilt sich das so ein bisschen pyramidenförmig auf. Ne? Das heißt, man guckt dann schon, okay, in den Top-Klassen sind zwei Flights schon okay. Ne? Also jetzt 83, 93, 105 bei den Männern und bei den Frauen auch die mittleren Gewichts, das sind, weil einfach viel mehr Starter sind. Und bei den Männern zum Beispiel in 93er ist die Quali, jetzt wenn du Open IPF oder Open Powerlifting anguckst, so 5% der Starter schaffen die Quali in Deutschland. Ne? In den Randklassen sind es 20%. Bei den Frauen ist es in den Topklassen 20%, weil einfach dieser große Unterbau da kleiner ist.
Ah ja.
So, und dann gucken wir halt, dann kürzen wir die so ein, dass wir ungefähr ähnlich große Flights haben. Also ich habe es immer gesagt, die Relativsteigerung sollte überall ähnlich sein. Wir haben sie aber jetzt immer mehr zum Rand abfallen lassen. Einfach damit die leichten Klassen voller werden. Genau. Und dann habe ich das halt im Gesamten zusammengerechnet, sodass die Klassen, die mittleren, möglichst gleich groß werden in der Theorie. Und dann diese 30% Steigerung und 70% Meldung ungefähr genommen. Wir haben halt gesagt, okay, 30% Steigerung rechnen wir auf jeden Fall mit. Es könnte aber auch 50% Steigerung geben, so quasi der Worst Case. Weil ich sag mal, 140 Starter ist ja voll okay. Hatten wir auf der deutschen Jugendjunioren. 180 Starter ist auch okay. Aber 220, dann können schon wieder ein paar nicht starten, weil die Meldeliste voll ist. Genau. So, und dann haben wir das halt durchgerechnet und dann haben wir noch um einzelne Werte diskutiert. Ich habe mir dann immer so Von- bis Werte also so Minimum- und Maximum-Werte gesetzt. Wie zum Beispiel 105er als Beispiel war bei mir der Minimumwert 750, der Maximum 765. Und es ist dann auch in der Mitte gelandet. Ne? Also bei den
Ja.
meisten ist es in der Mitte gelandet. In der 83er ist es ein bisschen niedriger gewesen als in der Mitte. Und so habe ich das in allen Klassen gemacht. Bei den Frauen ist es eher ein höherer Wert geworden als ein niedriger. Wobei ich jetzt, so mein erster Eindruck ist, also nur von unserem Verein jetzt, dass Männer prozentual mehr melden als Frauen. Aber sehen wir dann erst ab
Ja,
Freitag.
was ist, hast du gerade zufällig im Kopf, was so roundabout der Durchschnitts-Dots-Wert ist einer
Landesliga.
Klasse?
Einer Klasse. Also ich habe das hier parat, kann ich dir genau sagen.
Ah, ja, okay,
Also
geil.
die 59er zum Beispiel sind 385 Dots, 66 395, 74 412,5, dann 83 400 29, 93 auf 409. Ach nee, das waren die alten Dots-Zahlen, sorry. Das waren die vorherigen Normen. Ich habe mich in der Zeile vertan. Also 59 sind 387, 66 405, dann 74er 425, dann 83er 444, 93 und 105 sind 456,5, 120 439 und 140 424.
Ja, krass.
Genau, das Ziel war halt immer, dass es nicht so steil runtergeht. Also so 10 Dots zur nächsten Klasse oder 15 maximal zu den ganz leichten ist okay. Einfach, dass das Gesamtniveau ähnlich bleibt. Und dann könnte man sich wieder um Dots streiten. Ne? Also wie gut sind Dots in den Randklassen? Ne? Also
Haben wir
also
auch Fragen zu
dazu
Dots,
habe ich auch irgendwo eine Frage bekommen. Ich weiß nicht wo, aber ja.
genau. Und ich kann euch das mal, ich kann es zeigen. Das sehen jetzt natürlich die Zuschauer nicht. Das waren so, sieht man das? Nee, ne?
So, ja, geht so.
Schmier, so ein
Nicht.
bisschen.
Ah,
Also waren
ja.
quasi, wie viele Leute melden, wie viel haben wir die
Ja.
Steigerung so von
Ja.
bis, wo es noch
Ja.
ausrichtbar, wo nicht.
Ja.
Und da haben wir versucht, so einen Mittelwert zu finden, dass wir
Ja, okay.
möglichst in dieser Range bleiben. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und
Was
das ist
ist
gar
denn
nicht so einfach.
deine? Ja, was ist denn deine Einschätzung? Also ich meine, das ist jetzt eine sehr random Frage, aber ich bin mal gespannt, was dann tatsächlich bei rumkommen wird. Wie viele Starter und Startenden, also wie viele Startende es geben wird?
Also Meldungen habe ich, glaube ich, schon was zu gesagt. Da hatte ich, glaube ich, 70%, 70, 75% gesagt.
Ja.
Das wären dann 176
Aber auch dann
Meldungen.
größer als letztes Jahr.
Nee, letztes Jahr waren es 184 Meldungen.
So. Ja, okay.
Aber weniger Starte, ja, 10% ist immer schon rund, aber du machst den Zeitplan ja nach den Meldungen.
Ja,
Und
ich
letztes
verstehe.
Jahr waren es 194 Meldungen.
Ah, sogar, okay.
Genau. Also ich tippe jetzt mal so auf 170 bis 180 Meldungen. Das ist so mein Tipp. Es können aber auch weniger werden. Also jetzt, witzig ist, wir haben jetzt, ich frage im Verein gerade immer rum bei uns, weil wir sind ja der Verein mit den meisten Qualis und wahrscheinlich auch Startern. Und Stand heute haben genau 75% der Leute, die eine Quali haben, ihre Meldung abgeschickt. Also ich glaube, da liegen wir ganz gut drin. Viele Kaderathleten werden auch nicht melden, denke ich, die dann EMWR machen. Und Jugend, Junioren, einige werden, denke ich, auch nicht melden. Also 75%, so meine Hoffnung, das wäre eigentlich ganz gut. Wenn es viel weniger wird, wäre ich schon ein bisschen
Also
enttäuscht.
das Ding ist halt, also bezüglich deiner Aussage mit Jugend, Junioren, also Jugend auf jeden Fall darf man ja doch seit dem Jahr nicht mehr. Aber Junioren ist ja schon so, dass auch, glaube ich, immer attraktiver wird, einfach dieses DM-Hopping zu betreiben, was der gute Titus gefühlt irgendwie in die Welt gerufen hat.
Ist genau, das ist möglich. Aber die Jugendlichen,
Weil, also was ich auch
die
mitbekommen habe,
dürfen
ist so
starten
von,
eigentlich. Also
ist das
das
nicht eine
sind
neue, ist das nicht eine neue Regel?
in der IPF dürfen die nicht starten, aber wir haben bei uns gilt die BVDK Sportordnung und da ist es halt
Ach
auch.
so,
Ach
ja,
so,
ich dachte,
okay.
das Regelwerk der IPF ist dem übergeordnet.
Nee, die Sportordnung des BVDKs, die spezifiziert quasi für uns unsere Anwendung. Wir haben ja
Ah,
auch nicht immer überall
okay.
eine Jury zum Beispiel, ne? Und wir haben kein, also und du musst nicht ja zwingend in einem Landesverband IPF-approved Equipment benutzen.
Ach so, okay, auch
Ja, also
interessant.
ein Landesverband kann das festlegen, dass man das benutzen muss, aber selbst auf einer deutschen, wir verpflichten ja nicht mal unsere Ausrichter zwingend Wettkampf, also Plattform-Equipment zu benutzen, was IPF-approved ist. Also wenn jetzt einer zum Beispiel, was ist denn, Schnellscheiben hat zum Beispiel und er richtet eine DM Masters aus oder eine DM Bankdrücken oder der hat eine Kombi von Cyberfit oder sowas, ne, so eine
Das ist cool.
Standard-Kombi, ne? Genau, das dürfen die machen. Also wir sagen halt immer, es ist immer wünschenswert. Also wir haben ja so eine Liste, Minimalanforderungen, wünschenswert. Natürlich ist es wünschenswert, dass das Equipment so passt, aber es muss nicht.
Ja,
Weil wir
okay.
kriegen ja kein Geld für die Approvement von der IPF. Die stecken sich die
Ja.
Taschen voll. Persönliche Ausrüstung ist so ein bisschen was anderes, ne? Da wird ja auch noch überprüft, ob die alle auch rechtmäßig sind und ob die alle ihr Geld bezahlt haben. Und ja, wie mit Hansu jetzt, ne? Die sind ja auch jetzt ein Jahr aktiv. Und wenn ich mir, okay, wenn die jetzt wirklich nicht den Spezifikationen entsprechen würden, müssten sie ja eigentlich sofort verboten werden.
Ja, das ist
Wenn
eine
sie,
ganz komische Nummer.
genau, wenn sie aber noch irgendwie ein Jahr gültig sind, dann entsprechen sie die erfüllen sie die Spezifikationen, aber die haben irgendwie nicht rechtzeitig irgendwas bezahlt oder wie sowas. Aber gut, das ist auch nicht
Ja, das finde ich aber auch
meine
ein bisschen albern.
Baustelle.
Ja, wer weiß, was da passiert ist. Mich würde es echt mal interessieren, aber.
Ich habe nachgefragt, tatsächlich, ich habe keine Antwort bekommen. Ja.
Okay.
Naja, aber so ist das. Es ist eine andere Baustelle, ne? Das internationale Geschäft, das.
Ja, gut.
Ja, so viel
Und
zu
wir
den
haben
Noten. Ich hoffe, das hat gereicht jetzt. Also war das so einigermaßen verständlich.
hier für, ja, auf
Also
jeden
für
Fall.
mich war es super.
Für mich auch, ja.
Ich
Ich
finde das
schätze
ja
mal
auch
für die
immer,
Zuhörer auch.
ja, ich finde das ja auch immer so ein spannendes Thema, weil du da ja auch wirklich, also ich finde auch diese, wie du gerade schon meintest, ihr seid da zu zweit hinter, ist ja auch scheinbar ein gutes Gespann mit euch beiden, der eine intuitiv, der eine, also du gehst da so rechnerisch dran und deswegen finde ich es auch immer so spannend, das einfach mitzubekommen und auch einfach so ein bisschen zu verstehen, was du da machst. Ja, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Wir hatten ja gerade schon über Dots gesprochen und du hattest ja auch gerade schon eine Sache angesprochen, da komme ich aber gleich drauf zu. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber du hast ja die Dots ins Leben gerufen. Finde ich auch immer so funny, dass einfach
Ja,
unser
wie?
BVDK-Präsident einfach der Erfinder der Dots ist.
Wie bist du dazu gekommen? Bist du einen Morgen aufgestanden und dachtest, so, ich entwickle jetzt mal eine Formel für Punkte für Relativwertung?
Also, die Frage ist tatsächlich eine der häufigst gestellten Fragen in Podcasts. Ne? Also, ich war ja damals auch auf internationalen Podcasts, ne? Also King of the Lifts war ich ja auch, King Dots damals zum Beispiel, ne? Dann Australien, Italien, Kanada noch irgendeiner, weiß ich nicht. Und einer bei Bryce Lewis, der nicht hochgeladen hat, weil die Verbindung zu schlecht war. Nee, im Endeffekt war es so, ich habe mich immer mit diesen Relativpunkten immer sehr gerne beschäftigt, also eine intrinsische Motivation dazu gehabt. Fand da früher eigentlich immer Wiggs ganz gut, mit so ein paar bekannten Schwachstellen, weil auf internationalen Meisterschaften damals hat immer entweder Ray Williams oder Sergei Fedyusenko gewonnen. Und da wussten alle, okay, da sind so ein paar Flaws in der Formel, wo man sagt, ja, aber die ist eigentlich so gut, dass wir diese Flaws akzeptieren. Und dann hat der Robert Wilks, der war ja damals der Präsident des australischen Kraft-Dreikampf-Verbandes, der hat dann irgendwann gesagt, Moment mal, ich habe hier Wilks entwickelt und verdiene damit überhaupt gar kein Geld. Das ist doch blöd. Also wollte er die IPF verklagen, dass die halt ihm Nutzungsgeld, Entgelt oder sowas dafür bezahlen. Und dann hat die IPF gesagt, nee, dann suchen wir uns eine neue Formel. Und dann gab es so ein Konsortium, was die IPF ins Leben gerufen hat, die haben dann quasi sowas ausgeschrieben, halt nicht wirklich öffentlich. Ich habe damals auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber eine Person angeschrieben, die damit zu tun hatte, sagte, hey, ich würde auch gerne meinen Hut in den Ring werfen. Das wurde mir damals verwehrt. Da war ich aber auch noch nicht Präsident, da habe ich einfach nur so, hey, das finde ich interessant, habe ich Bock drauf. Und dann sagt, nee, da haben wir hier Mathematiker und ganz tolle Leute dabei und die machen hier was Hochwissenschaftliches, ganz Tolles. Okay, soll ich, na, dann ist halt so, dann gucke ich mal, was da rauskommt. Und dann kamen die ersten IPF-Points 2018, 19, glaube ich, raus. Und die waren von Joe Marksteiner, das war so eine logarithmische Formel und die war eine völlige Katastrophe. Also der hat die an den 50% Mittelwert von Open Powerlifting-Daten gemacht mit einem Logarithmus. Und ich weiß nicht, mathematisch, selbst wenn man jetzt keine Ahnung von Mathe hat, so ein Logarithmus ist eine Formel, die ist unflexibel. Du kannst die drehen und verschieben, aber du kannst nicht sagen, okay, ich mache jetzt das Mittelgewicht stärker oder schwächer, du änderst direkt alle. Ja. Also wenn du das Superschwergewicht stärker machst, machst du automatisch das Leichtgewicht auch stärker. Also, und das ist ja dann quasi, wäre das ja mega Glück gewesen, dass diese Formel zufällig auf den Sport Powerlifting trifft, wo eine 47 Kilo Frau 81 Zentimeter Griffweite hat, genauso wie ein 120 Kilo Mann. Oder die hebt vom Knie, wenn sie Sumo hebt, und der 2,20 Meter große Superschwergewichtler hebt vom Knöchel. Also, genau, so und oder auch equipped, ne? Also eine 47er Athletin, da kannst du 30 Mal drum wickeln mit den Bandagen, ne? Bei Ray Williams wickelst du, wenn es gut läuft, dreimal drum, ne? Das heißt, es gibt viele Einflussfaktoren, die man nicht in eine ganz, ganz simple Formel packen kann.
Ja.
Und genau, ich habe dann gesagt, ja, fuck, die Formel ist doof. Und gerade weil das Schwergewicht extrem abgewertet wurde, habe ich Angst gehabt um unsere Bundesliga. Ich bin Kind der Bundesliga, erster Wettkampf, BVDK war Bundesliga. Ich finde Bundesliga super, Mannschaftswettkämpfe, finde ich immer eine super Sache, ist cool, macht Spaß. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, den Frank Nitschke, Geschäftsleiter damals, habe ich angeboten, pass mal auf, ich kann eine Formel machen für unsere Bundesliga, damit wir zumindest vernünftig Bundesliga weitermachen können. Ja, mach, ne? Ich weiß nicht, der Steffen Scherk hat damals immer witzweise gesagt, was ist das für eine Formel? Dots plus 5 oder was? Der Wilks plus 5 ist Dots. Dann sage ich, ja, ich habe dann mir halt Wilks zum Vorbild genommen und habe eine neue Formel gemacht. Und ich habe mir halt damals gedacht, okay, wenn ich eine Formel habe, einen physikalischen Zusammenhang, den ich nicht kenne, weil du kannst sie nicht ausrechnen. Also die Biomechanik in Kombination mit Stangenweite, Stangendicke, kannst du nicht vorher ausrechnen, vorhersagen, wie gut ein 120-Athlet im Vergleich zu einem 83er-Athlet ist. Das ist nicht möglich. Also musst du es anhand von Daten empirisch ermitteln. Und in meinem Studium hat man das auch gemacht, ne? Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, ne? Und da rechnest du quasi Aerodynamik im Flugzeug aus. Jo, dann tust du den Windkanal und stellst fest, oh, du hast die Abweichung. Und dann machst du quasi eine zweite Formel, die diese Abweichung quasi ausgleicht. Und das sind Formeln, so wie Dots aussieht. X hoch 4 plus X hoch 3, nennt sich Polynom. Ja. Genau, und die kannst du relativ flexibel gestalten. Ich habe gesagt, okay, dann nehme ich gleich so eine Formel, weil ich die flexibel gestalten kann. Das hat Wilks damals auch so gemacht. Als Mathematiker war das auch sehr schlau, das so zu machen. Bei Wilks war halt das Problem, er hatte da zum Beispiel Wendestellen drin. Und das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Also habe ich mir ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Okay, wenn ich so eine Formel mache, darf die keine Wendestellen, keine Extremstellen und sonst was haben. Jetzt kommt bei allen Dingen vielleicht der Mathe-Grundkurs oder sonst was durch. Also die muss stetig sein, die Formel. Genau. Also habe ich gesagt, so eine Formel muss es sein. Und dann habe ich halt Daten genommen und habe gesagt, okay, an welchen Daten orientiere ich mich denn? Nehme ich jetzt das Perzentil, ne, die Top 1% aller Klassen, nehme ich eine Absolutwert, so die mittleren Top 5 aller Klassen, nehme ich die Weltrekorde. Und dann ist die Frage gewesen, okay, was ist denn das, was wäre denn die beste Formel? Und da habe ich für mich entschieden, die beste Formel ist die, wenn wir Powerlifting so wie heute mit den gleichen Regeln für 1 Million Jahre weitermachen, dann würden sich die Weltrekorde ja irgendwann an ein genetisches Limit bringen. Und die perfekte Relativformel trifft exakt alle Weltrekorde. Das habe ich gedacht, das wäre das Ziel.
Ja.
Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche aber möglichst einheitliche Werte. Also habe ich mich vor allem auf IPF-Weltmeisterschaften konzentriert, weil die sind immer, da sind auch von allen Kontinenten sind da die Leute dabei. Du hast ein relativ konsistentes Werten und so weiter. Und dann habe ich quasi diese Top-Werte genommen aus den, also absolute Top-Werte genommen aus diesen Zahlen und die Weltrekorde und quasi erkannt, wie weit sind die denn von den Weltrekorden weg jeweils? Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu detailliert reingehe, aber
Ich finde es interessant.
ja, ich finde es auch voll interessant.
wenn du die 100-Meter-Lauf anguckst, ne, und das ist ja so die Sportart, wo ich sage, Menschen machen Wettrennen seit Menschengedenken. Also einer der höchsten Leistungsdichte weltweit, weil das so viele Leute machen. Wer schnell ist, rennt 100 Meter. Und da, wenn du da die mittleren Top 5 zum Beispiel nimmst, wie dicht die an dem Weltrekord dran sind, siehst du, wie hoch das Niveau eigentlich ist. Ja, und wie selten Weltrekorde gebrochen sind. Also kannst du dir im Powerlifting anschauen, okay, wie oft werden die Weltrekorde denn gebrochen so in letzter Zeit und wie dicht sind denn die Top 5 da dran? Und dann habe ich das quasi da quasi einen Korrekturwert geschaffen in jeder Gewichtsklasse, die quasi das Niveau widergespiegelt in dieser Klasse. Wie gut ist das Niveau in dieser Klasse? Wie dicht sind die beisammen? Wie weit sind die vom Weltrekord weg? Und wie häufig hat sich der Weltrekord geändert? Und habe ich quasi Stützpunkte für meine Formel gemacht. Die waren natürlich nicht schon perfekt auf der Linie, ne? Da gab es auch Ausreißer drin. Aber dadurch, dass ich ja das für jede Klasse gemacht habe und quasi eine geglättete Kurve darüber gelegt habe, hat sich das dann ausgeglichen. Das habe ich für Frauen und Männer gemacht, für Raw und Equipped. Und da hat mir zum Beispiel Equipped total viel geholfen. Ich wollte erst zwei Formeln machen, Raw und Equipped, habe festgestellt, die unterscheiden sich fast gar nicht. Also das war weniger wie 1% Unterschied. Da habe ich gedacht,
Ach,
nee, komm.
krass. Ich hätte es nicht gedacht. Ich auch nicht.
Also nach meiner Berechnungsmethode auf jeden Fall. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, da hat mir total geholfen, dass damals die 93 und 105, die waren equipped mega stark. Das waren hier die Ukrainer, die haben da weit über 1000 gemacht. Und die 93 und 105 war damals Raw, ist ja immer noch so ein bisschen, fällt immer noch so ein bisschen ab. Die Weltrekorde noch nicht so hoch. Und so habe ich mir quasi dann eine Punktewolke gemacht, wo ich gesagt habe, die nehme ich für meine Formel. Und da gibt es ja Standard-Interpolationsverfahren, da habe ich dann welche genutzt. Da war das Problem, da habe ich so eine Formel interpoliert, die hatte dann aber irgendwelche Wendestellen. Und da musste ich mich dann mit so einer Art Trick behelfen, um, also ich habe das dann sehr häufig gemacht, indem ich zusätzliche Punkte erfunden habe. So Heber mit 210 Kilo und Heber mit 45 Kilo. Ich weiß nicht mehr, kann auch sein, dass 40 waren. Ich müsste nachgucken. Und dann habe ich quasi in verschiedenen Höhen Punkte mir dazu gedacht und habe ganz, ganz viele Formeln entwickelt, bis ich eine Formel hatte, die meine Randbedingungen erfüllt und stetig und glatt und fein ist. Und die Formel habe ich mir dann mit meinen Kenntnissen vom Powerlifting angeguckt, mit den Werten, die es so gab, von Weltmeisterschaften gesagt, macht das Sinn? Und habe ich mich dann für die entschieden, wo ich sage, die macht am meisten Sinn, die meine alle meine Randbedingungen erfüllt. Und dann habe ich gesagt, das ist dort und dann bin ich fertig und dann habe ich das geschickt und dann nehmen wir für Bundesliga. Hat damals der Mike Scheubach hat gesagt, oh, ich stelle einen Antrag, lassen wir uns direkt für den ganzen BVDK nutzen. Dann wurde das entschieden und dann kam Irland und ABS hat es dann übernommen, die Schweiz hat es übernommen, Island hat es kurzfristig, genau, Island hat es übernommen. Also es kam auf jeden Fall immer mehr IPF-Nationen, die gesagt haben, hey, IPF-Points sind scheiße, wir nehmen auch dort. Und in der Zeit war ich viel auf internationalen Wettkämpfen unterwegs, habe deswegen auch viel Aufmerksamkeit bekommen und habe mich mit dem hier Kopayev unterhalten, ist der Goodlift-Typ. Hier Goodlift.info macht er. Und der hat nämlich auch eine Formel entwickelt. Die hat aber nicht gewonnen gegen die andere. Und da hat mir schon, bevor ich Dots erfunden hatte, der Dietmar Wolf gesagt, ja, wir nehmen die Formel von dem. Das war so die zweitbeste. Und da habe ich gesagt, na, pass mal auf. Ich guck mir die mal an. Hab mit dem mich auch unterhalten, mehrfach. und der hat fand Dotz, also der hat seine Formel dann auch irgendwie noch dreimal geändert, nachdem er Dotz gesehen hat. Und ich habe dann offiziell einen Antrag an die IPF gestellt, dass wir nicht irgendeine andere Formel nehmen, sondern Dotz. Und das wird abgelehnt, weil ich ja den Antrag nicht fristgerecht eingereicht habe. Und jetzt nach und nach haben auch andere Länder wieder umgestellt. Also die Irland zum Beispiel hat bis letztes Jahr noch Dotz genommen und die hatten jetzt Ende letzten Jahres eine Abstimmung. Das war tatsächlich die knappeste Abstimmung. Die haben sich, glaube ich, mit 56% dann für die andere Formel entschieden.
Für IPF GL 2 oder was?
Für IPF GL Points, genau, weil die halt international benutzt wird. Ja, also ich glaube, so. IPF-mäßig sind wir jetzt in Deutschland die einzigen, die noch Dots benutzen.
Ach, krass.
Ja, aber Open Powerlifting kam ja irgendwann, hat gesagt, ey, die nehmen wir auf jeden Fall, die ist gut. USAPL benutzt die, USPA nutzt die. Ich glaube, WPF nutzt die auch. Also viele freie Wettkämpfe nutzen die, weil die einfach für die meisten intuitiver ist. Ne? Nicht so kompliziert. Nicht 8 verschiedene Formeln. Ne? Also ja. GL-Point gibt es ja eine für Equipped, eine für Raw, die komplett unterschiedlich auch sind. Bankdrücken hat eigene. Also ich glaube, Kreuzheben hat auch einige. Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall gibt es 8 verschiedene. Ja. Die machen eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber gut, GL-Points laufen am stumpfen Prinzip. Ne? Alle Top 20% IPF-Daten, darüber wird eine Kurve gelegt, fertig.
Ah, okay.
Ja, ach, stumpf.
Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du da fertig warst?
Also ich hatte schon viel Vorarbeit geleistet, weil ich mir vorher schon überlegt habe, wie ich es machen würde, wenn denn mal so, weil ich halt intrinsisch motiviert war. Mhm. Ich glaube, final, das ist 1-2 Wochen gewesen sein. Aber ich habe mich da auch wirklich sehr reingesteigert. Also wenn du mal sowas machst.
1-2 Wochen, okay, wow, ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, naja, das war schon so ein Dreivierteljahr oder so.
Ja, ich habe in der Zeit aber auch nicht viel anderes gemacht. Also ich war okay. Da wirklich, kennst du, wenn du irgendwas machst?
Ja, klar.
Und viele, die zocken, kennen das, ne? Wenn sie da irgend so ein Spiel spielen, was sie total fesselt, dann nutzen die jede freie Minute dafür.
Ja, voll, ich kenne das. Ja, generell nicht nur was Zocken angeht, sondern so, dann sitzt du halt dran und auch wenn es irgendein Projekt ist oder so und dann sagst du, ach, das mache ich jetzt noch schnell und das mache ich jetzt noch schnell. Eigentlich wolltest du doch was essen. Ja, komm, das mache ich jetzt auch noch schnell. Ich kenne das schon, ja.
Ja.
Klar, und dann will man ja auch fertig werden.
Genau, ja, ich sollte auch schnellstmöglich was haben und ich hatte nicht mal den Anspruch, dass es perfekt ist. Ich hatte den Anspruch, dass es erstmal eine funktionable Alternative ist für das, was wir jetzt haben. Und wenn ich jetzt sehe, wie die gealtert sind, weil es war 2018, 19, ne? Und dann waren ja jetzt einige Powerlifting-Jahre dazwischen. Und es hat sich jetzt ja gar nicht ergeben, dass irgendwo ein großer, grober Fehler drin wäre, ne? Mhm. Wie bei GL-Points. Also da halte ich zum Beispiel die GL-Points für schwere Frauen. Ich meine, so Nita kommt jetzt daher, macht 2 Jahre Powerlifting und rasiert die alle. Wenn es Agatha nicht geben würde, wäre Sunita mit Abstand die Beste und die hat noch Jahre vor sich. Ne? Mhm. Und das ist der kleinste Talentpool oder einer der kleinsten Talentpoole. Also es macht in der Theorie keinen Sinn, dass die so stark sind.
Ja.
Aber deswegen bei Dots auch so. Ne? Super Schwergewicht. Der Jesus kommt auch schon relativ weit nach oben.
Ja, deswegen, gut, jetzt hast du 2 Sachen angesprochen, aber das erste, deswegen fand das alles gut. Deswegen finde ich auch sehr cool, dass beispielsweise Sheffield ja das mit den Weltrekorden macht, also um das quasi so ein bisschen zu vergleichen. Das hebelt ja so ein bisschen so ein Problem aus. Und da dann auch die Frage, was ist denn überhaupt das Problem, das in diesen Randklassen entsteht oder besteht?
Du hast, also einmal beinahe jeder anderen Klasse hast du eine Klasse vorher und nachher. Das heißt, du hast quasi einen Rahmen. Wo es oben, wo es unten.
Okay. Ja,
das hilft dir erstmal eine Grenze festzulegen. Du hast viel mehr Daten. Beim Superschwergewicht, da wiegen ja nicht alle 140, Punkt. Der eine wiegt 190, der andere wiegt 130. Das heißt, du hast nicht, bei den anderen Klassen hast du wirklich so eine senkrechte Punktewolke. Die ist total cool. Bei den anderen hast du das komplett entzerrt.
So spreaded, okay.
Genau, und das macht es schwierig. Und beim Superleichtgewicht ist es genauso. Du hast halt mega wenig so leichte Athleten und wenn dann eher im asiatischen Raum, weil die Leute halt kleiner sind im Durchschnitt, ne? Das ist ja mit den größten Klassen. Kennt ihr ja die Theorie dahinter. Und dann weißt du auch nicht, wie die abwandert. Sind die super kleinen Chinesen vielleicht lieber Leute, die lieber Gewichtheben machen, weil die da viel mehr Geld verdienen können? Mhm. Und die Superschwergewichtler ist auch sowas. Wenn die so stark sind, können die ja ganz viele andere Kraftsportarten machen, die keine Gewichtsklassen haben. da haben die ja nur Vorteile. Also, ja, weil so Kugelstoßen, wenn du leicht bist, das bringt dir überhaupt nichts, ne? Also, ja, das ist nur Kampfsport, Powerlifting, Gewichtheben, ne? Sonst ja, sind alles ja, ne? Wer stärker ist, ist stark. Strongman, ne? Damit kannst du viel mehr Geld verdienen. Ja. Und es gab ja schon viele Superschwergewichtstalente, wo man gedacht hat, boah, die kommen jetzt und die sind dann in Strongman gegangen.
Sumo-Ring kann man auch mehr Geld verdienen.
Ja, klar, ne? Also das macht's schwierig. Und deswegen will ich mir auch nicht anmaßen, dass ich jetzt die perfekte Formel für die Randklassen gefunden habe. Bisher klappt's ziemlich gut, finde ich. Also bisher hat sich noch nichts ergeben, wo ich sage, das ist jetzt so ein Ausreißer, dass eine Klasse übervorteilt oder übernachteilt ist. Ja, aber ich beobachte das immer sehr genau, was da passiert.
Nochmal kurz zu dem Sheffield-Prinzip.
Hm?
Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Was denkst du, wie viele Sheffields gibt's noch, bis dieses Konzept nicht mehr aufgeht, weil die Weltrekorde nicht mehr so leicht gebrochen werden können?
Also ich finde erstmal Sheffield total super, weil das füllt alle meine Datenlücken nach und nach. und ich finde, es macht's halt spannender, weil die Klassen, die schwächer sind, relativ gesehen, haben ja dann bessere Chancen. Das heißt, du gleichst so ein bisschen diese Bias aus, wie von Agatha halt, ne?
Ja.
Ich meine, gut, die switcht jetzt halt Gewichtsklassen, bis er alle einmal durch hat, so oder so. Ja. Die Kohle macht's. Aber ich finde das System super cool und ich finde, das System könnte man auch nutzen für Weltmeisterschaften, um da die Relativpunkte zu wählen, weil das ist ja ein, im Endeffekt, ich habe ja gesagt, mein Ziel wäre es ja, die perfekte Relativformel hat genau die Weltrekordskurve. Und Sheffield unendlich lang gemacht hätte ja genau diese Kurve. Also ist das auch ein System, was meine Anforderungen, die ich an meine Formel hatte, genau erfüllt.
Ja.
Du kannst halt da schwierig Mittelwerte bilden, so für Ligen oder sowas, wenn einer jetzt zwischen zwei Gewichtsklassen ist, ne? Oder ein Superschwergewicht, ne, der 130 wiegt, der ist dann irgendwie gearscht, ne?
Ja, aber ich meinte das jetzt eher so aus dem Hintergrund. Was denkst du, wie lange geht das noch so weiter, bis es dann irgendwann so ist wie der 100-Meter-Rekord von Usain Bolt, der erstmal ein paar Jahre nicht gebrochen wird? So, meinst du, das geht noch ein Stück weit, dass Powerlifting noch so jung ist, dass da immer noch so viele hervorkommen, die wirklich jährlich Weltrekorde brechen? Oder wird das deiner Meinung nach irgendwann jetzt weniger werden? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, in einigen Klassen wird es auf jeden Fall weniger. Also überall, wo Agatha schon gestartet ist zum Beispiel. Da, ja, auch im Superschwergewicht sehen wir es. Ne? Also da war Ray Williams, der dachte schon, da kommt niemand drüber. Dann Jesus. Und der hat Raw Tested mehr gemacht, als jemals jemand im Superschwergewicht antestet mit Bandagen und flacher Beuge. Also, ob der jetzt an seinem Limit ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird tendenziell weniger werden. Müssen sie halt dann sind sie halt nicht mehr über 100%, ne? Dann kämpfen sie um 99,7% oder so, ne? Also ich kann mir das Sheffield-Format schon für länger vorstellen, wenn es den Anklang weiterfindet.
Ich meine, im Endeffekt ist ja aus der Perspektive erstmal egal. Ich glaube, SPD freut sich einfach nur dass sie nicht mehr so viel Geld abzwacken müssen und die Rekorde nicht mehr gebrochen werden. Aber ist ja erstmal auch ein geiler Publikumsmagnet, wenn da halt die 24 Besten relativ gesehen irgendwie gegeneinander antreten. Ja, aber so aus deine persönliche Meinung würde mich nochmal zu Sheffield interessieren, weil im Prinzip fördert ja so ein bisschen der Gedanke von Sheffield ja auch die Tatsache, dass man auf den Worlds dann hingeht und wenn man halt Leute hat, die Potenzial dafür haben, den Weltrekord extrem zu schlagen, ne, Austin Perkins ist ja ein gutes Beispiel dafür beispielsweise gewesen letztes Jahr, der geht dann hin und macht dann halt nur das, was er braucht, um halt quasi so ein bisschen mehr Raum für Sheffield zu haben.
Finde ich okay, solange sie dann nicht auf Gold gehen. Aber gehen sie ja, weil sie sonst keine Sheffield-Einladung kriegen. Weil ich bin immer der Meinung, hey, wenn du auf einem Wettkampf bist und du kannst gewinnen, also gerade auf einer Worlds, mach das, was du brauchst zum Gewinnen. Also geh kein Risiko ein. Ich finde es halt kacke, wenn jetzt einer auf eine LM geht und macht nur Open. Naja, ich habe eh gewonnen, weil ich allein in der Klasse bin. Da sage ich, ja, komm, dann mach doch wenigstens deine letzten beiden Warm-Ups auch noch auf der Plattform, damit es nicht so scheiße wird. Also ich bin schon Wettkampftyp. Also ich finde, jeder sollte auf dem Wettkampf verletzt sein, sonst was ausgeschlossen, alles geben, was er hat, grundsätzlich, weil ich es geil finde.
Ja.
Aber solange er ein Risiko eingehen muss, jetzt auf Worlds oder so, sollte er das machen, was er braucht zum Gewinnen, auch wenn es nur ein halbes Kilo ist oder nach Bodyweight. Das machen ja alle so eigentlich.
Ja.
Der Titel ist halt das Wertvolle. Und der Sheffields Titel, finde ich, ist gar nicht so das Ding für mich. Also diese Weltrekorde aufstellen, die Kohle und das Fame drumherum, überhaupt dabei zu sein, ist, denke ich, schon was Besonderes. Aber so, aber so ein IPF-Worlds-Titel, den nimmt die halt auch nie jemand. Ne? Und bei Sheffield kannst du sagen, ja, der hatte Glück, weil der Weltrekord nicht so hoch war.
Ja, gut, das stimmt. Aus der
oder du könntest sagen, jetzt mit dem letzten Sheffield so, ja, der hatte Glück, weil das Judging bei ihm ein bisschen softer war. Das war ja, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber da war das Judging ja so ein bisschen.
Ja. Ja, bei ein paar habe ich mir selber gedacht. Also das ist schon, boah, muss nicht sein.
Ja.
Also
da ist jetzt, ja, voll. Aber ich meine, da können wir ja direkt eigentlich aus dem Dots-Thema in das nächste reingehen, nämlich das Judging. Das war, also ich habe jetzt noch zwei Sachen, die ich gern fragen wollen würde. Und zwar, ich meine, Maxi und ich, wir waren ja jetzt schon das zweite Jahr bei Sheffield. Und ich meine, wir verfolgen seit, ich glaube, ich zumindest seit 4 oder 5 Jahren jetzt auch die internationalen Wettkämpfe. Und was mir immer so ein bisschen auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass deutsches Judging also strenger ist als internationales.
Ja.
Also, dass der Standard in Deutschland gesetzt ist und das ist die Messlatte, die ganz oben ist und darunter ist dann quasi IPF Worlds oder halt international. Also, nimmst du das auch so wahr?
Boah, es gibt schon ein paar deutsche Kampfrichter, die meinst das ziemlich genau. Ich glaube, das war auf der Jugendjunioren auch einer, der ist so Start, ne, und dann, oh, berührt die Stange wirklich die Brust?
Ja, das ist, oder das was du gerade meinst, war
21 Jahr. Press, ne, ja, zum Beispiel. Genau.
Das war letztes Jahr bei der DM, bei den Aktiven, da hat er wie 3 Sekunden.
Aber ich muss sagen, was ich bei gerade in Deutschland schätze an den Kampfrichtern, ist, dass wir einen sehr hohen Grad an Neutralität haben. Und das schätze ich sehr, weil wir internationale Kampfrichter da haben. Allen voran Veronika Kondraschow. Die ist ja unsere, Kampfrichterreferentin für den internationalen Bereich. Das ist völlig egal, ob da ein Deutscher startet oder ein Franzose oder ein Afrikaner oder was auch immer. Die wertet jeden gleich und die drückt den deutschen Athleten rot rein, wenn sie der Meinung ist, das war nicht gültig. Und das machen viele andere nicht. Und ich weiß noch, in Calgary habe ich ja selber gestartet, 2018 auf der WM. Das hat Ray Williams gebeugt und ich stand da neben der Plattform, 2 Meter entfernt. Und ich habe mir das angeguckt, sag ich, der war flach. Obwohl er super schwer gewesen ist, der war flach. Die einzige Person, die ihm rot gegeben hat, war Veronika. Und das finde ich eigentlich gut, wenn die Leute dann so ehrlich sind und ob jemand fame ist oder sympathisch ist und alles darauf scheißen, sondern einfach werten, wie sie es nach Regelwerk gelernt haben. Man muss nicht überstreng sein. Also ich sage immer, im Zweifel für den Athleten. Und ich bin der Meinung, die Jury sollte im Geheimen abstimmen, also sollte mitdrücken, ne? Weil in Juries gibt es ja auch oft den einen, so den Redelsführer, der sagt, oh, das war doch niemals gültig und der überzeugt die anderen dann. Also, dass es dann automatisiert quasi einen Jury-Overrule passieren würde. Ja. Da wäre ich zum Beispiel noch ein Fan von, aber das muss man erstmal umsetzen. Aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn alles so neutral wie möglich ist. Das ist der Standard, der unser Verband eigentlich stark macht. Weil, ja. Es gibt ja Wettkämpfe und Ausrichter, ich will jetzt auch wieder keinen Namen nennen, wo schon bekannt ist, dass da die Kampfrichter eher locker werten, ne? In Deutschland auch, ne? Wo ich dann, wenn ich das sehe, ist mir das unangenehm. Da denke ich mir, das ist doch nicht ehrlich dann, ne?
Ja, das ist schon, das ist auch ein spannendes Thema für Kampfrichter. So Befangenheit, gerade international, kann ich mir das schon vorstellen, wenn man sehr patriotisch unterwegs ist und dann kommt da der Landsmann, dass man dann vielleicht ein bisschen softer judged.
Das machen viele auch, glaube ich, bewusst. Also ich will jetzt kein Land und keinen Kampfrichter da irgendwie nennen oder vorführen, aber ich hatte schon das öfter mal das Gefühl, hey, das kann doch nicht wahr sein. Und dann guckst du auf den Plan und denkst, Moment, der ist aus Land Buxtehude. Und der Athlet ist aus Buxtehude und der kriegt nur weiß von dem. Und sonst alles rot. Da denke ich mir, okay, da müsste dann auch schon eigentlich so ein Judging-Referent eingreifen.
Ja, okay.
Aber ich bin recht zufrieden mit dem Judging in Deutschland. Also es ist jetzt nicht super unfair, finde ich. Also auch, klar, es gibt immer so den einen oder anderen Spezialkampfrichter, der sieht auch, wenn der kleine Zeh im Schuh den Boden nicht berührt, dann ist das rot. und den, der halt sobald die Brust berührt, interpretiert mit, das muss eine Three-Count-Pause sein. Solche hast du immer, ne?
Nochmal ja, perfekt. Ja. Ja, nee, voll. Ja, okay. Und genau das mit der Jury, das, also weil du es gerade eingeworfen hattest, ist so etwas wirklich, also kann das Zukunftsmusik werden?
Für mich auf jeden Fall. Du musst halt sagen, also für mich ist es die Jury, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, die Jury, die hat einen eigenen Bildschirm, können sich Livestream angucken und sich dann beraten. Ich finde aber, die Jury sollte gar nicht reden dürfen miteinander. Weil eigentlich muss die Jury ja einstimmig der Meinung sein, dass da eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Und dann könnte man sagen, okay, die Jury darf nicht reden und oder sitzt gar nicht zusammen. Ja? Ja. Und jeder hat seinen Bildschirm, guckt sich die Zeitlupe an und drückt dann auf gültig oder ungültig. Und nur wenn die Jury einstimmig dem Kampfgericht widerspricht, wird overruled. Weil es gibt Wettkämpfe, da wird halt sehr, sehr viel overruled. Das sieht man oft bei jungen Juries, ne, wo man sagt, okay, die machen das zum ersten Mal, die wollen dann auch irgendwas tun. Und ich finde, das stört unglaublich den Wettkampfspaß. Also ich mache oft Livestream-Kommentator und sowas, ne, und dann ist 2-1 und keiner freut sich. Die Jury was tut, die Jury was, das ist doch scheiße. Ja. Also, ne, ist, gut, im Fußball ist es auch manchmal so ein Torfeld, wo alle auf dem Video schieren, ist auch scheiße, ne?
Ja, das ja. ist, ja. ja.
Aber das finde ich, genau, also auch vor allem aus der Perspektive fände ich das richtig, richtig cool. Und manchmal wird man ja auch nicht so empfangen, wenn man da als Betreuer quasi zur Jury hingeht. eben aus vielleicht aus den Gründen, wie du es schon gemeint hast, dass dann da einer sitzt, der irgendwie die gesamte Jury überstimmt, weil der halt vielleicht schon echt viel Erfahrung hat und dann vertraut man da drauf, was die Person dann sagt. Und dann traut man sich da vielleicht gar nichts zu sagen. Und dann kommst du da halt an und dann ist halt schon so, nee. Und dann weißt du, okay.
Also ich rufe auch jeden Kampfrichter auf, der in der Jury sitzt, lasst euch nicht belabern, wenn ihr der Meinung seid oder nicht der Meinung seid, seid der Meinung. Dann sitzt ihr da, schüttelt den Kopf, da wird nicht overruled. Ja, und ich finde, overrulen, das ist zwar okay, dass es diese Regelung gibt, das sollte ein Ausnahmefall bleiben.
Ja. ja.
So, ist meine persönliche Meinung. Ich meine, es ist ja jetzt ein Regelwerk vorgesehen, ne, und das Regelwerk haben wir nun mal, aber ja, ich finde das immer so ein bisschen blöd.
Ja. Maxi, was wolltest du sagen?
Ist egal, hat sich schon mehr oder weniger erledigt.
Ah ja, okay. Ja. Okay, hast du noch irgendwas zu dem Thema mit Wettkämpfen und so, sonst würde ich noch ein anderes, also die letzte Frage von mir eigentlich auch damit stellen.
Ja, oder machen wir auch zur letzten Frage, weil sonst springt
ja.
das ein bisschen.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, wir sind schon eine Stunde drin. Ich habe jetzt gerade keinen Timer, der hier läuft, aber ich meine, dadurch, dass ja auch der Sport in irgendeiner Art und Weise aktuell immer größer wird und ja auch wächst und ich glaube, viele es damals sehr cool fanden, dass man ja so eine geringe Schwelle hatte, um dann einfach auf der Deutschen zu starten und ich glaube, vielen fehlt so das Ziel und ich meine, das ist jetzt auch irgendwo natürlich mit dazugekommen, weil das Ziel, auf einer Landesmeisterschaft zu starten, ja auch immer attraktiver für jemanden wird. Hältst du es denn für realistisch, dass man quasi wie so in der Bundesliga auch quasi in so Himmelsrichtungen aufteilt in der Zukunft. Also quasi irgendwie die norddeutsche Meisterschaft, die gibt es ja auch schon, aber dann auch irgendwie ostdeutsche, süddeutsche und westdeutsche.
Also meinst du, dass man sich dann qualifiziert für eine deutsche Landesmeisterschaft oder über irgendeine regionale Zuordnung?
Genau, also dass du hast dann quasi auf der LM kannst du die Quali machen für eine DM, du kannst aber auch quasi eine Quali machen für eine norddeutsche Meisterschaft zum Beispiel. Und dann weiß ich nicht, treten da halt irgendwie die oberen 4 Bundesländer oder so an oder haben dann dürfen da dann dort mitmachen.
Ja, also das hatten wir damals, wo wir uns das mit den Normen und so überlegt haben, war das auch, stand das zur Debatte, ob man so ein System macht oder die Top 10 in Deutschland und so, haben wir uns dann bewusst entgegen entschieden, ne? Also es gibt, beides hat seine Vor- und Nachteile, ne? Also schreibst alle Vorteile und Nachteile auf, vergleichst, sagst da, na, wir nehmen lieber das. Schwieriger Norm ist jetzt, finde die richtige Normhöhe bei 75% Meldequote und Steigerungsrate, ne? Das ist schon immer eine Herausforderung, muss man halt so sagen. Das andere hat halt andere Nachteile. Erstmal, ich finde, jeder sollte mehr als eine Möglichkeit haben, so eine Norm zu machen, ne? Und dann begrenzt es halt auf einen Wettkampf. Und dann ist der Gute krank und der darf deswegen nicht auf eine Deutsche. Finde ich ein bisschen doof, persönlich. Also ist einer der Nachteile. Und wenn du so ein Ranking hast, dann würden ja alle so spät wie möglich den Wettkampf machen, um zu sagen, okay, wie viel brauche ich denn? Und dann würden sich diese ganzen Wettkämpfe zum Jahresende ballen, ne? Und so jemand wie so ein Mario Seiler, der mit Fotos sein Geld verdient, Der hätte dann ein Wochenende mit 30 Wettkämpfen und sonst nichts zu tun. Also es hat natürlich viel mehr Nachteile. Du brauchst ja auch Kampfrichter und sonst was alles in ganz Deutschland. Ne?
Ja.
Und ich glaube, unser Vereinsportal wird dann auch endgültig abstürzen, wenn dann alles gleichzeitig wäre. Also die letzte Wochenende vor Meldeschluss oder so.
Ja, okay.
Also kann man alles machen, kann man das überlegen. Ich sag mal, Liga war ja immer so, Bundesliga war ja früher auch, dann sollte es eine zweite Bundesliga und Regionalligen und quasi geben. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt die Bundesliga equipped. Die lassen wir auch erstmal equipped wegen den World Games, weil das unsere einzige Basis noch ist für Equipped-Sport. Ne? Und wir sind im Moment im Equipped-Sport erfolgreicher im Raw-Sport. Ne? Okay, Katrin hat sich ja für die World Games qualifiziert. Yay. ist die einzige tatsächlich. Wir haben keinen Raw-Athleten. Und ohne die Bundesliga würden wir die Equipped-Athleten auch noch verlieren. Und deswegen sage ich, das ist so unser traditionelles Ligensystem, was die Bundesliga noch was den Equipped-Sport am Leben erhält in Deutschland. Und solange das so ist, würde ich das auch erstmal selber noch so lassen. Ne? Weil es ist ja Teil der Geschichte auch. Ne? Also es macht doch irgendwie Bock. Also ich kann dir empfehlen, das einfach mal zu machen. Und dann beugt man auf einmal 50 Kilo mehr und denkt sich, ach du Scheiße, mein Kopfplatz, das ist schon irgendwie cool. und du brauchst halt ein Team dafür, ne? Du kannst es nicht alleine machen. Das hat auch was Cooles. Aber sonst könnte man, ich sag mal, wenn die irgendwann sagen, okay, World Games sind auch nicht mehr equipped, wir haben immer weniger Equipped-Starter und wir sagen, wir machen eine Raw-Liga, dann könnte ich mir auch eher so Regionalligen vorstellen.
Ne? Ja, das würde ich. Das wäre so geil.
Wir hatten 2021 eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft auf dem Terminkalender. Die mussten wir aber absagen dann wegen Corona.
Ich glaube, da in
zugunsten einer anderen Meisterschaft, genau.
Das wollte ich auch sagen. Also sowohl irgendwie das, was du gerade meintest mit so einer Raw-Bundesliga, als auch so diese Mannschaftsmeisterschaften ein bisschen mehr hervorzuheben und das ein bisschen größer zu machen, fände ich richtig geil. Auch so in einem Format von, du hast ein Team aus 3 Personen und jeder darf nur einen Lift mit in die Wertung nehmen und dann versuchst du halt das höchste Total irgendwie aufzubauen. So.
Das ist der Super-KDK, ne? Den gibt's durch was? Thüringen immer? Einmal Ende des Jahres, ne?
Ah, okay, ja.
So Wettkampf gibt's, ich meine, das okay. Erfurt richtet nochmal aus. Super KDK-Pokal heißt das. Einer macht krass. Die Beuge, also alle dürfen alles machen, meine ich, aber von einem zählt die Beuge und von einem das Bankdrücken, von einem das Heben.
Sau geiles Prinzip, fände ich richtig cool. Ja, fände ich richtig geil.
Ja. Ja, kann ja jeder Verein sowas ausrichten. Erstmal deutschlandweit haben wir gesagt, okay, in den letzten Jahren war es erstmal die Herausforderung, wir müssen das Ausrichten attraktiver machen. Damit wir mehr Ausrichter kriegen und wir erstmal unsere normalen Wettkämpfe, die wir ausrichten müssen und wollen, dass wir die hochwertig sicherstellen. Und wenn wir sagen, okay, dann haben wir noch zusätzliche Kappa, dann kann man sagen, okay, dann machen wir noch eine Mannschaftsmeisterschaft oder irgendwas anderes. Also das war so die Strategie dahinter. Wir lassen jetzt auch Kreuzheben wegfallen. Ab 26 gibt es kein BM-Kreuzheben mehr. Weil das Niveau inzwischen auch mega niedrig ist, die Nachfrage ist nicht so hoch. Da sage ich, da kann man lieber auf dem Bavaria Cup oder sowas starten. Da gibt's ja coole Cups, coole Dead Cups, ne? Aber ich sag mal, wenn du dann mit einer Leistung deutscher Meister wird, was bei einer deutschen Aktiven der 10. beste Heber hebt, dann ist das, da brauchst du keine.
Ja, nee, natürlich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, klar. Ja,
den ganzen Aufwand, den man hat, ne? Mit Medaillen vom BVDK und Jury und Kampfrichter und Bundeslizenz und was nicht alle, ne?
Ja.
Ah ja, aber gucken, im Moment sieht's ja ganz gut aus, also auch die Ausrichter, Nachfrage ist inzwischen ganz gut da. Also der Alex hat es jetzt deutlich leichter. Ne? Wir hatten ja die Gelder für die Ausrichter erhöht. Jetzt gibt es noch bestimmte Wettkämpfe, gibt es jetzt noch ein Wettkampf-Equipment mit dazu. Ne? Also wir haben ein ATX-Sponsoring. Das heißt, wenn du ausrichtest, aktive Junioren oder Equipped, kriegst du eine komplette ATX-Ausstattung. Ne? Kombi, Scheiben, Ständer und Scheiben, Stange, Scheibenständer. Nur keine Plattform.
Ja.
Das ATX sehr großzügig.
Kennen wir. Kennen wir, genau, wollte ich auch sagen. Ja, okay. Das war's dann auch eigentlich mit meinen Fragen. Ich glaube, wir sind aber auch eine gute Zeit drin.
Ja. Ich hoffe, ich habe mich zu sehr ausgeholt bei den Dots. Das ist aber für viele nicht so.
Nö,
das
ist nein. Also, ich fand das voll spannend zu hören.
Ja.
Ich fand das
irgendwie auch. Ja. Ich glaube, das geht unseren Zuhörenden auch so.
Ja. Okay, gut. In dem Sinne, Tim, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. War sehr kurzweilig. Also, gutes Gespräch, fand ich.
Ja, das ging schnell rum. Das stimmt.
Ja.
Wir könnten auch, glaube ich, noch ewig weiterreden. Aber.
Ich habe auch noch ein paar im Backlog, aber ich glaube, 1 Stunde 10 ist auch eine gute Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Erfolg für die weitere Vorbereitung. Wir sehen uns dann in 9 Wochen.
Für Deutsch, Aktien, genau. Ja. Außer seid vielleicht auch für FIBO. Ne?
Ja, da bin ich auch.
Da sind wir auch wahrscheinlich.
Wir haben Stand wahrscheinlich. Also es ist noch ein Gespräch. Also auch
so. Ach, das wäre ja cool.
Ach, cool.
Dann kommt, ich glaube, da bin ich ja nicht 5 Stunden, die ich mit Ivo da rumlaufe. Dann tappe ich mich ab und gehe zum BVDK-Stand.
Ja, ja, genau. Ist noch nicht alles fix. Wir sind noch am Verhandeln und so, aber es sieht ganz gut aus.
Ja, fände ich richtig cool.
Spoilern. Da sieht man sich da vielleicht auch nochmal.
Ja. Ja, cool.
Ja, nice.
Alright. Okay. Dann vielen Dank dir.
Danke euch.
Und danke fürs Zuhören, Leute. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.